Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Containern liegt ja angeblich im Trend. Menschen, die sich selbst Lebensmittelretter nennen, stöbern dabei in den Mülltonnen von Supermärkten nach Essbarem. Also nach Produkten, die entsorgt worden sind, weil bei denen vielleicht das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, die aber eigentlich noch genießbar sind. Oder nach Gemüse, das vielleicht einfach nur ein paar Macken hat. Und weil Lebensmittelverschwendung in Deutschland tatsächlich ein Problem ist, hat inzwischen auch die Bundesregierung das Thema aufgegriffen und unter dem Titel »Zu gut für die Tonne« ein Programm aufgelegt. Tja. Und zu gut für die Tonne, das waren vielleicht auch die Skizzen des bekannten Malers Gerhard Richter, um die es gleich bei uns gehen soll. Die hat nämlich jemand bei Richter aus dem Altpapier gefischt und vielleicht also auch irgendwie gerettet. Jetzt hat es um diesen Papiermüll einen Prozess begonnen. Eines unserer Themen bei Deutschland heute. Außerdem geht es bei uns um einen gemeinschaftlichen Mordfall im Erzgebirge, bei dem möglicherweise rechtsextremistische und schwulenfeindliche Motive eine Rolle gespielt haben könnten. Und wir begleiten einen 70-jährigen Rentner, der sich mit dem Austragen von Zeitungen die Rente aufbessert für ein kleines bisschen Luxus. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Gerhard Richter ist einer der wichtigsten lebenden Maler in Deutschland. Seine Bilder bringen auf Kunstauktionen Millionenbeträge ein und selbst sein Altpapier scheint für Sammler eine Menge Geld wert zu sein. Vor dem Kölner Amtsgericht wurde heute jedenfalls ein Verfahren eröffnet, in dem es nicht zuletzt um Gerhard Richters Papiermülltonne geht. Aus der hatte ein 49-jähriger Mann mehrere Skizzen herausgefischt, die der Maler offenbar für nicht gelungen hielt. Den Prozessauftakt hat für uns mein Kollege Moritz Küpper beobachtet. Herr Küpper, wurden denn die Skizzen, um die es in dem um die es ging, im Prozess auch gezeigt?
Ja, die wurden gezeigt, aber im Radio ist das mit Bildern ja auch immer
etwas
schwierig. Aber zwei von ihnen waren im Original da, ein dritter auf einem Foto, das in der Akte war. Allerdings zeigte die Richterin dies jeweils nur den Rechtsanwälten bzw. dem Staatsanwalt und den Zeugen. Der Rest im Saal bekam davon nichts mit. Insofern kann ich Ihnen leider nicht sagen,
Sie können Sie nicht beschreiben,
was da drauf zu sehen ist. Ohnehin wurde mir nach den nun ersten zwei Stunden dieses Termins, der Prozess läuft ja auch, nicht ganz klar, um wie viele Skizzen, Kunstwerke oder eben auch Müll es letztendlich ging, denn wie gesagt, zwei waren da vor Ort in diesem Gerichtssaal, die hatte der Angeklagte ja bei einem Kunsthaus in München eingereicht, die wurden dann sozusagen beschlagnahmt. Eine dritte Skizze soll er einem Gutachter, der heute auch als Zeuge ausgesagt hat, auch gezeigt haben, aber das vierte Objekt, wovon in der Anklageschrift und auch bei der ersten Zeugenaussage von einem Polizist die Rede war, da ist mir nicht ganz klar, wo das verblieben ist, was damit letztendlich ist. Da war unter anderem auch von einer Postkarte die Rede. Also es ist nicht ganz klar, worum es letztendlich im Detail geht. Ohnehin muss man sich das Ganze sehr klein vorstellen, Postkartengröße etwa. Und als die Richterin heute ja vor knapp einer Stunde ein Päckchen auspackte, die waren nämlich sorgsam verpackt in so einer großen Luftplastikverpackung, da sagte sie, oh, da muss ich aber jetzt vorsichtig sein. Und da gab es hier und da im Saal natürlich Gelächter, denn letztendlich geht es natürlich genau um die Frage, ist das Müll? Kann das weg oder hat es eben doch einen Wert und natürlich, wer darf darüber entscheiden?
Wie ist denn diese Geschichte nun aufgeflogen?
Nun, der Angeklagte hat, nachdem er diese, ja, bleibe jetzt mal bei diesen vier Gegenständen, vier Skizzen aus der Anklage, im Juli 2016 an einem nicht mehr bestimmbaren Tag, er selbst wollte sich heute auch nicht äußern, aus Köln mitgenommen hat, das ist unstrittig, gut ein Jahr später eben versucht, bei dem Gerhard-Richter-Archiv sozusagen ein Echtheitszertifikat zu bekommen, damit er die eben verkaufen könne. Dabei hat er erst eine Version erzählt, dass er diese von einem befreundeten Künstler erhalten habe. Dort wurde man dann aufmerksam, ist der Sache nachgegangen, konnte sich das nicht erklären. Letztendlich gab es dann eine Version, wobei er diese Sachen eben gefunden habe, weil ein Müllcontainer vor dem Haus von Gerhard Richter umgekippt ist. In der Zwischenzeit aber, weil während das Richterarchiv das Ganze geprüft hat, hat er eben zwei Skizzen, die heute auch sichtbar waren, bei einem Auktionshaus eingereicht, versucht zu verkaufen und da wurden sie letztendlich beschlagnahmt, weil eben Strafanzeige erstattet wurde.
Warum wehrt sich Gerhard Richter denn unbedingt gegen diesen Verkauf?
Nun, er war heute selbst nicht da, er war als Zeuge geladen, hatte sich aber wegen Krankheit abgelehnt und er war letztendlich, das ist glaube ich relativ eindeutig und kann man so sagen, nicht zufrieden. Er fand das Ganze nicht gelungen. Er hat sie daher auch nicht signiert und dann eben entsorgt. Der Leiter des Gerhard-Richter-Archivs, Dietmar Elger aus Dresden, der heute auch da war, der als Zeuge geladen war, dem ist gerade eben beim Anschauen rausgerutscht, dass er eine der Skizzen vielleicht nicht weggeschmissen hätte. Also er fand sie sogar ganz gelungen, aber er betonte auch, auf dem legalen Kunstmarkt hätten diese Skizzen seiner Ansicht nach keinen Wert. In der Anklageschrift, nur kurz zur Erinnerung, da wird so ein Wert von 60.000 Euro in etwa vermutet für diese vier Skizzen.
für etwas Papiermüll. Wie verteidigt sich denn jetzt der Angeklagte?
Also inhaltlich heute vor Gericht gar nicht. Er wollte sich nicht äußern, aber er hat vorher eben eine Aussage bei der Polizei gemacht und auch eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Und danach soll er eben auf dem großen Müllcontainer vor dem Haus von Gerhard Richter, der sei umgekippt, eben in diesem Juli 2016, und da sei Papier auf der Straße rumgeflogen. Er hätte das Ganze dann gesammelt, wie teilweise in die Mülltonne getan, diese wieder hingestellt und dabei eben diese vier Gegenstände mitgenommen. Er sagt einfach, er habe sie gefunden. Das sei genauso wie Geld eben jetzt sein Eigentum.
Bis wann können wir mit einem Urteil rechnen?
Also erfahrungsgemäß geht das ja vor dem Amtsgericht immer recht schnell. Denke, dass, wenn heute noch ein Urteil gesprochen werden sollte, dass das etwa in einer Stunde, vielleicht gegen 4 Uhr soweit sein wird. Letztendlich geht es ja hier relativ banal um ein Diebstahldelikt. Darauf stehen Geld- oder Freiheitsstrafe oder eben Freispruch. Gerhard Richter selbst, der hat jedenfalls im Vorfeld deutlich gemacht, dass es ihm gar nicht um diese Strafe geht, sondern schlichtweg darum, dass die Bilder eben vom Kunstmarkt kommen, beziehungsweise nicht darauf gelanden. Ansonsten, so hat es auch der befragte Polizeibeamte heute deutlich ausgedrückt, auch sein Anwalt deutlich gemacht, sei ihm das Ganze eher lästig und er möchte mit der Sache eigentlich nichts zu tun haben.
Moritz Küpper über tatsächliche oder vermeintliche Kunstschätze aus der Papiermülltonne. Aue im Erzgebirge war lange Zeit vor allem für seinen Fußballclub bekannt. Dann sorgte ein Mordfall für Schlagzeilen. Vor gut einem Jahr wurde dort ein schwuler junger Mann von 3 Angreifern zu Tode geprügelt. Die offizielle Statistik führt die Tat als den einzigen Mord mit rechtsextremen Tathintergrund in Deutschland im vergangenen Jahr. Also vielleicht nur ein Einzelfall. Doch Diskriminierung und Stigmatisierung von Schwulen sind in bestimmten Regionen immer noch bitterer Alltag. Jennifer Stange berichtet.
Was in der Kleinstadt Aue im Erzgebirge passiert, spricht sich schnell rum. Vom Mord am 27-jährigen Christopher W. vor einem Jahr haben viele zumindest gehört. Jugendliche, die nach der Schule über den Postplatz schlendern, kannten die mutmaßlichen Täter vom Sehen. Das Foto von Christophers Leiche kam kurz nach der Tat per WhatsApp, erzählen sie. Ein Video wollen sie gesehen haben.
Das ist zwar nicht lustig, aber
ist normal hier. War der eine, der jetzt tot ist, in der Schule?
Ja, Christopher war schwul. Ein früherer Nachbar in einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus nicht weit vom Zentrum der Stadt entfernt erzählt, Christopher habe eine Zeit lang mit seinem Partner in der Wohnung gegenüber gewohnt. Wie viele, die ihn kannten, sagt er, Christoph sei ein lieber und armer Kerl gewesen.
Er hatte keine Mama mehr gehabt und wie gesagt, das Freundeskreis, was er hatte in Aue, die haben alles weggenommen. Alle im Drogenmilieu waren die, alle Alkohol. Und da haben wir leider Schule vorhin.
Wenn Helmut Baumann an dieser Stelle leider sagt, dann nicht, weil er bedauert, dass Christopher homosexuell war, sondern weil er glaubt, dass Christopher genau deshalb schon vorher gegängelt, rumgeschubst, ausgenutzt und letztlich ermordet wurde. Von 3 etwa gleichaltrigen jungen deutschen Männern, die derzeit im Chemnitzer Landgericht auf der Anklagebank sitzen, wegen Mord an Christopher W. Anne Pöhl beobachtet den Prozess für die Beratungsstelle RAA für Opfer rechter Gewalt in Chemnitz.
Extrem grausam, extrem menschenverachtend. Schon alleine im Tathergang sieht man eine menschenverachtende Einstellung der Täter, weil es wirklich an eine Folter erinnert.
Über die Grausamkeit lässt auch die Anklageschrift keine Zweifel. Christopher wurde brutal zu Tode geprügelt. Auch ein möglicherweise homophobes Motiv wird in der Anklageschrift erwähnt. Ob das für die Tat handlungsleitend war, muss das Gericht entscheiden. Prozessbeobachterin Pöhl.
Einer der Angeklagten posiert auf seinem Facebook-Profil mit Lanzer-T-Shirt. Ein anderer Angeklagter hat ein Hakenkreuz-Tattoo auf der Brust und soll laut einer Zeugenaussage nach der Tat einen Bekannten mit Hitlergruß empfangen haben. Und ein dritter Angeklagter wird von mehreren Sozialbetreuern als klar rechts beschrieben.
Die Polizei beurteilte die Tat offenbar ähnlich. Der Mord an Christopher wird in der offiziellen Statistik unter politisch motivierter Kriminalität rechts gelistet. Öffentlich wurden die Hintergründe allerdings erst mit Prozessbeginn. Der Sozialpsychologe Oliver Decker von der Universität Leipzig beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Voraussetzungen solcher Taten.
Jemand, der handelt, der muss nicht nur die Einstellung mitbringen, sondern er muss auch damit rechnen, dass relevante Anteile seines Umfelds die Handlung als positiv ansehen. Das muss nicht in diesem extremen Maße sein, wie wir jetzt sehen, aber die Abwertung, die Stigmatisierung, das Lustigmachen über andere muss bereits auch im Umfeld akzeptiert sein.
Bei Befragungen für den Sachsenmonitor 2018 gaben 2/3 der Bürgerinnen und Bürger an, Homosexualität als unnatürlich zu empfinden. Martin Wunderlich von der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Sachsen sagt, Homophobie sei eher auf dem Land und vor allem in bestimmten Regionen Sachsens ein Problem.
Hinzu kommt, dass wir gerade in Südsachsen nach wie vor christlich-fundamentalistische Haltungen haben, die eindeutig auch homophobe Positionen noch mitpredigen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass gerade seit der Wende überall dort, wo sich staatliche Institutionen und auch staatliche Infrastruktur zurückgezogen haben, es rechtsextreme und auch rechtsradikale Strukturen geschafft haben, sich hin festzusetzen und dann menschenverachtende Haltungen und auch Handlungen im Alltag zu installieren.
Allerdings ist die Zahl der Übergriffe auf Schwule und Lesben im Freistaat laut offizieller Statistik verschwindend gering. Weil Betroffene Diskriminierung durch die Polizei fürchten, würden sie seltener Anzeige erstatten, so Wunderlich. Außerdem seien Beamte oft nicht ausreichend geschult, um homophobe Straftaten als solche zu erkennen. Zurück auf den Postplatz in Aue. Es ist später Nachmittag. Immer mehr Schüler drängen sich hier an der Bushaltestelle. Homosexualität, Schwulsein, wie ist das hier? Nicht so einfach, vermuten 2 16-Jährige.
Akzeptanz, ich weiß nicht, es wird halt dumm angeguckt. So. Aber
die werden dann halt mal gemobbt und dann war es das und dann interessiert es auch keinen mehr.
Also es wird nicht wirklich darauf jetzt eingestochen.
Christopher wurde in einem anonymen Grab beigesetzt. Das wollte die Stiefmutter, damit er wenigstens jetzt seine Ruhe hat. Die, die ihn gern hatten, wie sein alter Nachbar, verabschiedeten sich damals bei einer inoffiziellen Gedenkveranstaltung in Tatortnähe.
Jennifer Stange war das über einen gemeinschaftlichen Mordfall in Aue. Das Urteil in dem Fall soll in den nächsten Wochen fallen. Ja, es gibt sie. Rentner, die Monat für Monat eine hohe Überweisung von der Rentenkasse bekommen und davon dann ihren Enkeln gerne und oft ein paar Euro zustecken. Bei anderen Menschen reicht die Rente aber viel zu oft auch gar nicht aus oder nur gerade so eben zum Überleben. Wer dann noch ein kleines bisschen Luxus haben möchte, tja, der sucht sich dann oft auch im Rentenalter noch einen Job. Offiziellen Zahlen zufolge gehen inzwischen immerhin gut 10% der Rentner zwischen 65 und 74 Jahren inzwischen arbeiten. Innerhalb von 10 Jahren hat sich die Zahl der arbeitenden Rentner damit verdoppelt. Mein Kollege Axel Schröder hat einen von ihnen besucht.
Der Radweg steigt leicht an. Manfred Weidemann tritt kräftig in die Pedale. Eine Gangschaltung hat er nicht, aber hinten am Fahrrad einen schweren Anhänger mit einigen hundert Zeitungen. Mit über 70 hat der einstige Speditionskaufmann den Eintritt in die Rente eigentlich schon lange hinter sich, aber Weidemann macht weiter.
Wissen Sie, wenn man das 8 Jahre macht, dann merkt man das gut. So, jetzt geradeaus, die nächste rechts, dann sind wir fast da.
Weidemann, stattlicher, grauer Bart, tiefe Falten im Gesicht, eine Strickmütze auf dem Kopf, biegt rechts ein in die Ragsheide, dann links in die Grote Raab. Morgens früh um 10 ist es noch kalt, trotz des blauen Himmels. Einfache Einfamilienhäuser säumen die Straße, außer Weidemann ist an diesem Morgen niemand unterwegs. Er parkt sein Rad, durchtrennt mit einem Teppichmesser die festen Plastikschnüre der Zeitungspacken, zählt ab, wie viele Wochenblätter er für die erste Häuserzeile braucht.
23 und 8.
31 Zeitungen klemmt er sich unter den linken Arm, klappert die Briefkästen ab.
Sagen wir so, am Anfang habe ich es gemacht, um ganz einfach von der Kraut runterzukommen. Um mich ganz stinknormal zu bewegen. Um nicht zu Hause zu versauern und nicht dick und rund und fett zu werden und das geniale Fernsehprogramm reinzuziehen.
Auch Weidemanns Frau trägt Zeitungen aus. Zusammen verdienen die beiden so rund 1.300 Euro im Monat, die natürlich versteuert werden müssen.
Mit der Rente, die ich habe, 1.150 und das nach 45 Jahren Arbeit. Da habe ich alleine eine Miete von 600 Euro, da bleibt, wenn ich nur Rente nehme, nicht mehr viel übrig.
Manfred Weidemann hat die erste Häuserzeile mit Zeitungen versorgt, schiebt Fahrrad und Anhänger ein paar Meter weiter. Einen Urlaub an der Ostsee könnten seine Frau und er von ihrer Rente wohl finanzieren. Aber die Weidemanns wollen weiter weg.
Dieses Jahr wollen wir nach Südfrankreich mal. Marseille, weil ich finde Marseille so schön.
Der rastlose Rentner ist schon eine Institution in der Gegend. Gegen Abend, wenn die langen Horner von der Arbeit nach Hause zurückkehren, nimmt sich Weidemann dann auch Zeit für einen Smalltalk oder, wie es in Hamburg heißt, für einen Klönschnack.
Immer wieder die älteren Leute, so unabhängig vom Geschlecht, die wollen ganz gerne, da sie oft alleine sind, unterhalten werden. So, dann erzählen sie mir Storys aus ihrer Vergangenheit. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock oder ich habe keine Lust.
Natürlich gibt es auch Leute, mit denen das Klönen Spaß macht, erzählt Weidemann. Leute, deren Geschichten ihm neue Anstöße geben. Und vor rund 10 Jahren kam er beim Zeitungsaustragen im eher kleinbürgerlich geprägten Neuberger Weg mit dem wohl berühmtesten Langen Horner ins Gespräch. Mit Helmut Schmidt, der dort zusammen mit seiner Frau Loki lebte, unter ständigem Polizeischutz seit den 60er Jahren.
Ich durfte dann natürlich immer nur bei der Polizei das abgeben. Und im Laufe der Zeit, ich weiß nicht, irgendwann später kam er, lass uns mal einen Kaffee trinken. Was soll ich da nein sagen? Normalerweise sage ich immer nein, egal bei wem. Aber da habe ich gesagt, nee, das kannst du nicht machen.
Und worüber unterhält man sich dann mit dem Altkanzler?
Oh, das ist eine gute Frage. Über ganz normale, ganz alltägliche Sachen, überhaupt nicht über Politik. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Nö, ganz, ganz normale Dinge. Ich weiß nicht mehr, was es war. Der Mann kam aus dem Volk. Und das hat mir so unglaublich imponiert.
Dass er mit über 70 noch Zeitungen austragen muss, darüber beschwert sich Manfred Weidemann nicht. Er mache das freiwillig, könne jederzeit damit aufhören. Trotzdem fragt er sich, warum andere Länder mehr für ihre Rentner tun.
Das haben wir das erste Mal gemerkt, als wir in Belgien waren. Wir haben es ja nicht gewusst. Da dürfen die Rentner zur Hälfte fahren. In der Bahn, das haben wir nicht gewusst, haben die uns gesagt. In England durften wir sogar ganz umsonst fahren als Rentner. So, warum ist das in Deutschland nicht möglich?
Ans Aufhören denkt Weidemann nicht. Erst wenn seine Knochen gar nicht mehr mitmachen, erst dann will er richtig in Rente gehen.
Axel Schröder war das. Er hat den rastlosen Rentner Manfred Weidemann beim Zeitungsaustragen begleitet. Unsere Sendezeit neigt sich damit hart und unbarmherzig dem Ende entgegen. Nach den Nachrichten meldet sich hier aber gleich meine Kollegin Thekla Jahn mit Campus und Karriere. Thema bei ihr unter anderem Personalmangel bei Startups der IT-Branche im Saarland. Und es geht um bilingualen Unterricht, der offenbar auch die Leistungen in Mathematik verbessert. Das war's mit Deutschland heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.
Deutschlandfunk.